Es machen viele Abmagerungskur und wer weiß was. Man braucht nur einmal zum Gottesdienst zu uns kommen in der Woche. Vormittags nehmt ihr garantiert 3 Kilo ab. Es ist zwar alles nur Wasser, aber wir haben so einen Trockensauger für den Teppich nach dem Gottesdienst. Vom Kärcher so ein Ding. Und dann haben wir danach auch Salzgewinnung. Wir legen das dann in der Sonne. Und Maria will dahin, wo es noch heißer ist, nach Israel. Und wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und die Zukunft sieht gut aus für Israel. Paulus schreibt und sagt uns, ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Ein Geheimnis. Viele verstehen das nicht. Viele denken, mit den Juden und mit Israel ist es vorbei. Die haben unser Jesus gekreuzigt, dann sollen sie auch zufahren. Oder? Das hat Luther auch geglaubt. Er war nicht in allen Dingen richtig. Wir müssen aufpassen, ne? Ob das nun Luther ist oder egal wer. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Und das ist unser Thema mit heute Morgen. Wir sollten nicht meinen, wir sind zu klug. Wir wussten alles. Verstockung ist einem Teil Israels. Er begründet jetzt das, was er sagt oder sagen will, das sagt er jetzt. Denkt nicht in Schablonen, was Israel betrifft, sondern Verstockung ist einen Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Bis dahin. Und dann passiert was bei den Juden. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Das hört sich doch gut an, ne? Was wollen wir doch alle, oder? Und soweit ich das verstehe, ist das so mittendrin ein Trübsal, wo das passiert. Aber darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten. Klar ist es, dass es uns noch vorbesteht, oder? Vom Text her, es kommt noch. Es ist noch nicht gewesen, oder? Ist es schon mal passiert?
Nein.
Nein, gut. Einer ist wach, trotz der Hitze. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Jakob ist ja Israel. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium, das ist neutestamentliche Zeit, da leben wir, sind sie zwar Feinde um unsertwillen, um euertwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte, um den Väter willen. Gott hält seinen Bund mit Israel. Gott hat noch viel mit Israel vor. Gott wird die Aufgabe, alle Völker das Wort zu verkündigen, durch sein Volk Israel vollenden. Er hat es angefangen. Israel war ja zum Zeugnis für die Heiden im Alten Testament. Angefangen hat es mit Israel und dann ging es auf alle Völker. Und vollendet wird es wieder durch sein Volk. So ist Gott. Aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um den Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, vergisst es nicht, Heiden. Ihr seid zwar die neutestamentliche Gemeinde, aber bildet euch nichts ein. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen des Ungehorsam des Juden, des Volkes Israels, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Und das haben viele nicht verstanden Vor ein paar hundert Jahren war das so, dass viele Christen geglaubt haben, dass die Juden verflucht sind, von Gott abgelehnt, weil sie ja Christus getötet haben. Dieser Text widerspricht es und sagt uns, dass Israel eine heftige Zukunft hat. Und wir wissen und kennen auch viele messianische Juden hier in Hannover, in unserer Mitte, aber auch sehr in Israel. Und es gibt viele kleine Gemeinden überall in Israel. Und in und durch diese Gemeinden und Missionen dienen viele Geschwister dem Volk Israel, Jesus, Juden. Wo sie abgelehnt werden von der ganzen Welt und gehasst werden, viele sind neidisch auf sie. Viel vom Hass gegenüber den Juden? Oder wer sind die Größten am Weltweit? Wer ist wirklich gesegnet unter den Nationen? Hm? Wissenschaftler? Das sind doch Juden. Sind zwar Amis, aber das ist nur Pass. Vom Volk her. Vom Staat gehören sie zu Amerika, aber vom Volk her gehören sie wohin? Und das wissen die ganz genau, oder? Und unsere Schwester Maria geht da raus, um sie zu dienen. Und das finde ich eine schöne Ebene. Wir erreichen Menschenherz beim Füßenwaschen. Und es gibt viele junge Leute in Jerusalem, wiedergeborene Christen, die nicht mit Traktate und Bibeln rumschmeißen und schreien an jede Ecke, sondern sie fegen die Straßen, fegen den Müll weg. Ist das nicht schön? Die Juden haben es gut, Maria kommt. Maria, willst du es ein bisschen erzählen? Du darfst auch ganz... nicht ganz kurz, aber ruhig. Setz dich hin. Ich setze mich auch hin. Okay. Dann segnen wir dich.
Hört man das jetzt? Ja. Okay, also ich fahre von Dienst in Israel aus. Das ist eine Organisation, die einen Sitz in Hannover hat. Die gibt es schon seit 30 Jahren und wurde von Egon Maschke gegründet und gehört zum Sozialwerk Hannover. Genau, und die verstehen sich als Brückenbauer. Und ich habe hier so ein Zitat, ich finde, das trifft es. Also, im Angesicht der Last unserer Vergangenheit und im Licht der Verheißungen Gottes tun wir gut daran, uns unserer Herkunft und Wurzel bewusst zu werden, damit wir unsere Gegenwart und Zukunft gesegnet gestalten können. Also es geht darum, dass man Juden dient, dass man sie kennenlernt und somit Brücken zwischen Christen und Juden baut, auch als Deutsche mit Hintergrund der Vergangenheit, aber auch einfach als Christ Juden gegenüber. Und ja, da machen Leute mit, die zwischen 18 und 30 sind. Ich werde es wahrscheinlich 10 Monate machen. Ja, mal gucken. Genau, das war es eigentlich.
So, wollen wir beten für Maria? Ha? Wir stehen auf und beten für sie alle, oder? Also jeder laut, wie, wer möchte und deutlich und nicht zu lang, sonst unterbreche ich es. Wir wollen für Maria beten. Ich kenne Maria schon einige Jahre. Ich möchte nichts aus ihrem persönlichen Leben erzählen hier. Aber ich kenne sie als eine junge Frau in großer Not. Und das, was Gott getan hat, wie viele Jahre? 2 Jahre? 3 Jahre? Wie lange kommst du zu uns?
2.
Was Gott in 2 Jahren getan hat, das ist schon gewaltig, kann ich euch sagen. Ich finde es toll. Und wir wollen alle nicht heute Morgen nur für sie beten, sondern 10 Monate lang, bis sie mit ihren Juden vielleicht zurückkommt. Wenn er reich ist, darf er ruhig zurückkommen zu uns in der Gemeinde. Wir brauchen seinen Zehnten für das neue Gebäude. Gut. So, lasst uns beten.
Herr, ich möchte für Maria danken, dass sie ja, sich hat anrühren lassen und sich aufmacht, deinem Volk zu dienen und dass du sie auch in diesem ganzen Werdegang so schön geleitet hast, wie alles zusammengekommen ist und wie auch andere Türen zugingen, die nicht sein sollten, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du sie bewahrst die ganze Zeit lang, dass du wirklich auf sie achtest und sie behütest und dass du sie zum Segen setzt. Ja, in ganz vielen Situationen. Und ich danke dir dafür, dass wir es oft uns gar nicht bewusst sind, wann wir zum Segen sind. Und wir erleben es einfach nur, dass du uns ja rückkehrend einfach so sehr segnest für unsere Bereitschaft und Hingabe. Und das bitte ich dich für Maria, dass das du das in ihrem Leben tust und sie weiter formst in dein Ebenbild.
Amen. Jesus, und ich finde es echt so ja, beeindruckend, auch dass sie den Mut finden. Ich kann mir vorstellen, dass ihre Familie vielleicht überhaupt gar kein Verständnis dafür hat. Und so wollen wir dich einfach bitten, dass du wirklich zeigst, dass du mit ihr bist, dass du auch Gnade schenkst für ihre Familie, dass sie ja einfach sehen kann, wie du sie segnest, wie du sie versorgst, wie du sie bewahrst und ihr Herz dadurch auch angerissen wird. Und wir bitten dich echt, dass sie ja ganz deutlich spürt, wie sehr du mit ihr bist und wie sehr du ihr hilfst, anderen ein Segen zu sein.
So segne und bewahre unsere Schwester und lass dein Angesicht leuchten über sie und schenk du ihr Gnade, dass viele dich sehen und erkennen durch ihr Dienst. Und wir danken dir, du sorgst für sie. Sie soll nicht sorgen, denn du sorgst für sie. Und wir danken dir für diesen Vertrauen, diesen Glaubensschritt und segnen dich jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Maria. Amen. Mutter nicht mitgekommen? Aha, gut. Das Fenster da am Ende, geht das so auf? Nicht kipps, sondern so? Würde ich wegen Fluss der frischen Luft, also der frischen Luft oder wie es heißt. Das ist heftig heute Morgen, oder? Boah, Mann. Also betet auch für unsere neuen Räume. Unser Freund, der Besitzer, der Räume da, der Noch-Besitzer, eigentlich im Geist haben wir das schon eingenommen, das Territorium. Aber der Noch-Besitzer, unser Freund, der Herr Ötzi, oder so, schreibt er sich, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber es ist ein kleiner Süßer, wirklich. Und der ist letzte Woche wieder da gewesen und geht die Straße auf und ab hier vor unseren Räumen und wünscht sich bestimmt, dass ein Engel in Form einer der Ältesten rauskommt und ihn einlädt. Und beide Male, wo er da war, war ich nicht da. Das ist wahrscheinlich ein Geschenk an ihm. Aber er möchte verkaufen und wir wollen kaufen. Nur Vorstellungen über den Preis sind ein Huni auseinander. Ein Huni. Ein Lakh auf Indisch. Ein Lakh ist 100.000. One Lakh. And we lack that one Lakh. That he would like. And is not going to get. I believe. Okay. Back to the text. 2. Moses, 2. Mose, Exodus, Kapitel 20, Chapter 20. Letzte Woche haben wir gesehen, dass das Gesetz uns gegeben worden ist, damit wir gerichtet werden. Die Buchstabe tötet, sagt Paulus. Es macht uns tot. Und er meint damit auch das Gesetz. Warum tötet uns das Gesetz? Das haben wir letzte Woche gesehen. Weil wenn wir uns messen an diese 10 Worte des Gesetzes, merken wir, dass wir alle zu kurz sind. An der Latte sehen wir wie kleine Chinesen aus. Wir erreichen den Standard, den Gott für uns hat nicht sein Standard. Wir sind nicht so wie Gott, sondern wir sind gefallen bzw. eingeschrumpft durch die Sünde und erreichen nicht, niemals, nicht im Geringsten. Je älter du wirst, je mehr du merken wirst, wie klein du eigentlich bist. Nicht nur vom Spiegel. Man wird kleiner in der Länge und die Breite nimmt zu mit dem Alter. Aber es ist auch geistlich so. Du wirst erkennen, wie unzulänglich, wie schwach und wie nichtig du bist, wenn du Christ bist. Und viele, die uns zuvor gegangen sind, nicht nur Brüder und Schwestern in der Bibel, sondern auch Männer und Frauen Gottes in der Geschichte des Christentums bestätigen das. Viele sind gestorben und haben gesagt, wer bin ich, Herr, überhaupt, dass du mich erlöst hast, dass du mich liebst. Das sind große Erkenntnisse, aber sie dauern leider 60, 70, 80 Jahre, ne? Bis wir es begriffen. Ich bin nicht würdig, deine Liebe, wieso liebst du mich? Das sprengt mein Vermögen. Ich fasse es nicht zu denken. Ich fasse es nicht, Herr, dass du mich lieben kannst. Das ist das, was David sagen will in dem Psalm. Das ist so ungeheuerlich groß. Es gibt nicht Größeres auf dieser Welt aus, außer der Tatsache, dass du mich liebst. Und das treibt mich. Das macht mich glücklich. Das kann ich aber nicht erkennen, wenn ich nicht begreife, dass ich eigentlich nicht würdig bin, seine Liebe, von mir aus. Das, was ich bringe, ist nicht liebenswürdig. Lasst uns mal 2. Korinther aufschlagen, Kapitel 3. Da spricht Paulus das an mit der Buchstabe. Die Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Wenn Christus nur gestorben wäre, hingerichtet worden wäre für unsere Sünde und nicht aber auferstanden, wäre alles vergebens gewesen. Deswegen hat der Teufel da einen Stein davor geschoben, das kein Mensch bewegen konnte, weil er sich sicher sein wollte, dass er jetzt nun Gott tot gemacht hatte. Denn auch wo Jesus für unsere Sünde gestorben ist, hätte uns nicht genützt, wenn er nicht auferstanden wäre, wenn er nicht überwunden hätte. Er ist hingerichtet worden für uns. Das Gericht kam auf Christus. Dafür starb er, aber überwand den Tod. Und wenn wir mit ihm sterben, Römer 6 und 7 oder 5 und 6, mehr 6 als 5 und 7, 6. Wenn wir mit ihm sterben, so werden wir mit ihm auferstehen. Und zwar, wie lange stehen wir auf da aus dem Toten? Letzte Woche sind 3 gestorben. Steht auf, die ihr tot seid. Die eine ist wahrscheinlich bei den 13ern. Naomi, Heiko. Siehst du, die lassen sich taufen und kommen nicht mehr. Aber ich sehe ihn da eben. Das ist schön. Und der andere war der Thomas. Er ist nicht da, aber er kommt bestimmt heute Abend. Die sind zur Mutter. Zukünftige Schwiegermutter oder Mutter. Gut. Aber Paulus schreibt da in dem Kapitel, was nützt uns aber das alles, wenn nur gestorben? Wir sterben mit ihm, um mit ihm aufzuerstehen? Für wie lange? Für immer, in alle Ewigkeit. Wir gehen durch den Tod hindurch, um ewig zu leben. 2. Korinther 3. Fangen wir denn abermals an? Ist gut, wenn wir die Dinge öfters hören, oder? Ich lese schon viele Jahre in der Bibel. 32 Jahre lang habe ich nichts verstanden. Nach meiner Bekehrung habe ich angefangen, es zu verstehen. Vorher habe ich es nur gehört von meinem Papa, der hat es richtig reingedroschen, morgens, mittags und abends. Ich dachte, ich stand unter Mose. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir? Was ist los? Habt ihr nicht begriffen, dass Christus euer Gerechtigkeit ist? Was soll das mit diesen frommen Werken? Das ist das, was es sagt. Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Muss die Kirche uns zu Heilige machen? Die sitzen darüber Monate, Jahre lang, um zu entscheiden, ob das nun so ist, dass der gewesene Papst heilig gesprochen werden kann. Ihr seid alle Heilige, wisst ihr das? Und zwar nicht von irgendeiner Kirche heilig gesprochen, sondern von Jesus. Mann, bei der Kirche dauert es ein Jahr. Und dann gilt es womöglich nicht. Und Jesus hat das bereits schon getan. Was soll das? Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unser Dienst zubereitet, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, hier sind wir jetzt bei den Geboten, bei den 10 Worten, sondern auf fleischende Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, nicht selbstgerecht, sondern dass sein Kleid, seine Gerechtigkeit, das alles Üble in uns zudeckt. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, Gerechtigkeit, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Alte Bund, Mose. Neue Bund, Jesus. Nicht des Buchstabens, die 10 Worte, Buchstaben des Gesetzes auf die Tafel, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, dann diese Ordnung sind doch schön, oder? Nicht nur die 10 Worte, sondern die ganzen religiösen Gebote, mit denen wir uns beschäftigen werden, und auch noch die, ja, die anderen Ordnungen bis hin zu, wie man sich wäscht, wie man zur Toilette geht, was man isst, was man nicht isst, wie man das Fleisch schneidet. Ne? Ein Schlacht, es war sogar eine Ausbildung für einen Schlachter mit dabei, bei den Ordnungen Gottes. Für den Alltag. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten. Als er herunterkam vom Berg, da hatte solch eine Ausstrahlung, dass die anderen ihn gar nicht angucken konnten, sein Volk. Wegen der Herrlichkeit auf sein Angesicht. Und wer ist Mose? Mose ist das Gesetz. Bitte vergiss es nicht. Und Mose war herrlich. Nicht nur in dieser eine Situation, sondern in jeder Situation, wo das Gesetz Gott begegnet. Das Gesetz ist, was sagt David über das Gesetz? Imkerhonig ist das. Erste Sahne. Nein, es ist noch süßer als Honig. Er findet einfach keine Worte. Das Gesetz, deine Ordnungen, das Gesetz darzustellen. Wie, gut, okay. Also, ich könnte lange leben. Wenn ich irgendwas anfange zu lesen, dann kann ich nicht aufhören. Zurück zum Gesetz. Und wir hatten letzte Woche gesehen, dass Gott es nicht von uns verlangt, dass wir das Gesetz erfüllen. Er meint aber, wenn wir wirklich mit ihm hingerichtet worden sind durch das Gesetz und dadurch frei geworden sind von diesen Ketten, die uns gebunden haben, wie soll ich als ein Mensch, der gebunden ist, jemals in Freiheit Gottes Ordnung tun? Das ist doch völlig unmöglich. Es entspricht meiner alten Natur nicht. Und ich bin gebunden, ich kann mich nicht bewegen. Wozu hat Gott mich dann befreit? Dass ich ihn verherrliche. Woran verherrliche ihn Gott? Woran erkennt Gott, dass ich ihn liebe? Wisst ihr das? Das hat Jesus ganz deutlich gesagt. Diejenigen, die mich lieben, Johannes. Diejenigen, die mich lieben, sind diejenigen, die meine Ordnung, meine Gebote halten. Daran erkennt ihr meine Jünger, indem dass sie mich lieben. Und der mich liebt, hält meine Ordnung. Nicht als Muss. Das heißt, wenn du meinst, mein Leben ist total daneben. Also ich will das jetzt hinkriegen, ich will alles richtig machen. Nein, genau das ist falsch. Das Denken, wenn ich seine Ordnung halte, beweise ich, dass ich ihn liebe. Nein, nein, nein. Wenn du ihn liebst, wirst du nicht anders können, als seine Ordnung halten. Es kommt automatisch. Ich werde von den Ketten befreit. Und die Befreiung ist ja so gewaltig groß. Wir hatten letzte Woche gesehen, dass je größer die Befreiung ist von der Sünde, je tiefer du die Erlösung für dich erlebst, subjektiv, je größer die Liebe sein wird, für Jesus. Lukas. Ich wollte jetzt nicht, dass jemand mich falsch versteht, letzte Woche, wenn ich ganz provokativ sage, Gott erwartet nicht von uns, dass wir die Gesetze erfüllen. Er erwartet das nicht. Das wäre eine Überforderung. Das ist, als ob ich zu Achim Wohlfahrts, wie heißt der kleine Joel, sagen würde, hier, spring über diese 2-Meter-Stange. Das geht gar nicht, es wäre brutal, es wäre gemeint. Er weiß, wir können das nicht, deswegen ist er gekommen und hat das selber für seine Kinder gemacht. Wenn wir aber begreifen, was er eigentlich für uns getan hat, ist es vorbei mit Selbstgerechtigkeit. Vorbei, wir sind ja so gebrochen und demütig. Wir können nur noch nach Israel und andere zu dienen. Ich hoffe, ich habe es richtig. 47. Aber wir lesen ab 44, okay? Lukas 7, 44. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Diese Frau war nämlich eine Hure. Ich bin in dein Haus gekommen. Das ist so schön. Er will hier gerade das sein, Junge. Ihr seid selbstgerecht. Ihr meint, ihr habt es nicht nötig. Ihr habt etwas nicht kapiert. Ihr seid eine von den 12. Aber da, wo diese Frau ist, da seid ihr lange noch nicht, Jungs. Erstklassige Bibelschüler. Aber ihr habt es immer noch nicht kapiert. Er nimmt diese Frau, diese Hure, und sagt, sie ist da, wo ihr eines Tages sein werdet. Ich bringe euch dahin. Die Reife, die Tiefe der Liebe, die sie für mich habt, die habt ihr niemals. Und was ist denn das Erstgebot? Was wünscht sich Gott? Dass wir ihn zurücklieben für dem, was er für uns getan hat, oder? Und darum geht es hier, in diese Geschichte, eine wahre Geschichte. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Er macht diese Frau zum Vorbild für Simon, für Petrus, der Selbstgerechte. Ich bin in dein Haus gekommen. Das ist nicht ihr Haus, Petrus. In dein Haus bin ich gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Seht ihr, wie wir Jesus übersehen, wenn wir selbstgerecht sind? Dieser aber hat meine Füße mit Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Dieser aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Ich möchte Gott lieben. Ich möchte Jesus lieben. Ich möchte seinen Heiliger Geist so lieben, wie diese Frau ihn geliebt hat. Ich muss dahin kommen. Sie ist damals ein Vorbild und sie bleibt ein Vorbild, bis Jesus wiederkommt, was Liebe betrifft. Die Hure. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Das teuerste, beste, was ich hatte, gab sie hin. Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. In ihre Liebe, ich möchte das umdrehen, okay? In ihre Liebe sehe ich die Tiefe der Erkenntnis ihrer eigenen Sünde. Und das haben wir letzte Woche, ich glaube, abends und morgens nicht oder morgens und abends nicht. Vielleicht bist du keine Hure. Vielleicht bist du als Mann noch nie im Puff gewesen. Aber was hast du gedacht? Macht dich das besser? Gott sagt nein. Denn seine Gesetze sind geistlich. Sind lebendige Gesetze. Und sie können deine Gedanken sehen. Kannst du nicht dankbar dafür sein, vom ganzen Herzen Gott so dankbar sein, dass obwohl du das gedacht hast, er das nicht zugelassen hat, dass du es getan hast? Da musste doch deine Liebe viel größer, oder? Sie hat es getan. Gott hat dich da sogar noch vorbewahrt, obwohl du das tun wolltest. Ist da die Vergebung nicht viel größer? Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wenn aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt. Sie hat erkannt durch ihr gebrochenes Herz, dass das Jesus ist. Aber die frommen Spinner nicht. Sie haben seine Eloquenz, sie haben seine Worte gehört, kapiert haben sie nicht. Die haben nicht einmal gewusst, dass er Gottes Sohn ist. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Also, was sollen wir denn nun dazu sagen, zu dem Ganzen? Wenn wir oder wenn uns klar gelehrt wird in Korinther, dass wir vom Gesetz frei sind, durch dem, dass Christus unser Gerechtigkeit ist. Wir sind nun frei. Gerechte sind frei. Danach hast du dich gesehnt. Dein Leben lang, bis du Christus begegnet bist. Du bist ihm begegnet und du warst so frei, dass du gedacht hast, Mann, meine Seele fliegt. Sie hebt ab. Ich bin frei. Wozu bist du frei? Seine Ordnung zu halten. Und in diese Freiheit wärst du sie viel besser halten können als die religiösen Pharisäer. Sie sind noch gebunden und versuchen es. Und deswegen sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel größer ist als die der Pharisäer, die viel reden und euch viele Gesetze erzählen, viele Ordnungen, die ermahnen euch ständig, die kommen immer mit dem Gesetz. Aber ihr Leben, da ahmt bitte nicht nach. Das, was sie sagen, nehmt das ernst. Aber das, was sie tut, da guckt bitte nicht hin. Sie waren noch nicht frei. Sie waren noch gebunden. Römer beschäftigt sich intensiv zu diesem Thema. Wie bereits schon zitiert, Römer 6. Wir machen das alle hier zur Taufe, oder? Und wir kennen das fast auswendig. Da gab es damals eine Sekte, das waren die Gnostiker. Und die Gnostiker haben gelehrt, ganz schlau, wisst ihr, Gott ist zwar gekommen in Jesus Christus, aber Jesus kam nur im Geist. Und seine Jünger haben ihn gesehen, aber sie haben nur einen Geist gesehen. Er kam nicht leibhaftig, sondern nur als Geist. Das haben die gelehrt. Und wir werden vom Neuen geboren, also ganz dicht dran. Und wir sind Geist und Körper, stimmt ja auch. Aber die haben das getrennt. Du kannst in Geist heilig sein und in Körper die Sau rauslassen. Und wenn du es machst, verherrlichst du Gott. Dann, indem dass du viel sündigst, wird die Gnade Gottes viel größer. Es muss ja, weil Gott sich ja vergeben muss. Er hat verheißen, dich zu vergeben, so bist du ein Kind. Also haut rein, Jungs. Paulus stellt diese ganze Philosophie in Frage. Das ist ein Missbrauch. Und er legt das aus und sagt, das ist Quatsch, weil es gar nicht unserer Natur entspricht, zu sündigen. Wir ekeln uns vor der Sünde. Früher habe ich mich damit geschmuckt. Ich fand das gut. Und er schreibt, er schreibt so viel und es ist so viel wichtig. Aber ihr wollt nach Hause, ich weiß. Ja, das sagst nur du. Die anderen haben gesagt, was macht die dann ihr Mund immer wieder auf? 18. 5,18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also der Teufel und Adam haben das eingebrockt. So ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen. Für alle Menschen. Wir lesen, Gott wünscht sich, dass alle Menschen gerettet werden. Nur die Menschen wollen das nicht. Gekommen ist es für alle. Bitte, lasst euch den Kopf nicht verdrehen mit Prädestination, wenn es falsch ausgelegt. Gott hat uns von sich aus alle für den Himmel destiniert. Da möchte er uns alle haben. Und die Gerechtigkeit ist für alle da. Nur einige sagen, nee, habe ich nicht nötig. Ich bin doch ein gerechter Mensch. Ich habe auch meinen Gott. Gib Almosen. Ich bin ein guter Mensch. Gott weiß das. Durch einen ist für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger wird. Elberfelder auch mächtiger? Dass es deutlicher wird. Wir hatten gesehen, Gott sprach schon mit Kain. Und sagt, was hast du vor, du böser Junge, du willst deinen Bruder umbringen. Gott sprach schon ins Gewissen. Gott spricht auf verschiedene Weise, haben wir ja gesehen. Ne? Aber es wurde geschrieben, damit es mächtiger werden, auf Stein. Unvergängliches verändert sich nicht. Sein Wort bleibt, deswegen war das auf Stein. Denn wie durch das Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit Sünde mächtiger wird. Wo aber der Sünde mächtig geworden ist, das ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie? Also, er bestätigt das, was die Gnostiker lehren, okay. Damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen zu diesem Ganzen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade uns so mächtiger werde? Das ist ein Pupsgedanke. Ist Quatsch, sagt er. Wie kann das sein? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, da wir doch gestorben sind? Ist unlogisch. Bist du schon mal in ein Morgue, im Krankenhaus so, im Keller in diesen Tiefkulturen, wo sie die Leichen aufheben? Du musstest mal so eine Leiche rausziehen und mal an der Seite pieksen. reagiert er? Er reagiert nicht. So reagierst du auch nicht auf Sünde. Du bist tot, was Sünde betrifft. Oder? Naja, halbtot. Das sei ferner, wir sollten in der Sünde leben wollen, die wir doch, das gestorben sind. Und so weiter, liest es zu Hause, ist viel zu lang. Zurück zu 2. Mose. Wir haben nicht einmal einen Vers gelesen hier. Ich weiß, Markus guckt schon komisch, immer von Kapitel 20 auf seine Uhr. Kann doch nichts dafür. Seite Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, haben wir gesehen, ne? Oder für die aus Ägyptenland, das sind die Bekehrte. Nicht für Menschen in der Welt, nicht die ich geschaffen habe, sondern die ich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir keinen Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser ist, unter der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Es scheidet sich alles an Gott. Wenn du ihn liebst für dem, was er für dich getan hat, wirst du ihn verherrlichen. Wenn du ihn aber nicht liebst, du kannst noch so religiös sein, du wirst deine Götzen haben. Und Gott möchte nicht, dass wir als seine Kinder Götter haben, Götzen haben. Versteckt, wie die Israeliten damals. In ihren Häusern, überall in den Schubladen, in den Ecken haben sie die Götter von den Heiden gehabt. Wie vor einiger Zeit gesagt, die Archäologen haben sie gefunden. Wenn du nach Israel fährst, kannst du das sehen, die Häuser der Juden. Überall versteckt in den Häusern waren Götter. Und das tut uns nicht gut. Gott möchte nicht, dass wir das, was geschaffen worden ist, anbeten. Dann Engel sind auch Schöpfung, oder? Genauso wie materielle Dinge. Die Propheten sagen uns, ja, wir machen unsere Götzen aus Stein und mit diesem selben Stein bauen wir eine Mühle. Oder ein Klo. Knie uns aber vor diesen Steinen hin und beten sie an. Ist doch Wahnsinn. Ist finster, oder? Das ist sowas. Wisst ihr, Anbetung ist intelligent. Wir sind keine Philosophen. Wir sind nicht eloquent, unbedingt, immer. Es gibt viele Intelligente unter den Christen. Aber wir haben Licht. Gott hat uns gezeigt, dass wir nicht die Schöpfung, sondern den Schöpfer anbeten. Es ist interessant, ich war mal öfters unter Völker in Indien, die die Natur anbeten. Und da ist eine tiefe Trauer unter dem Volk, es ist eigenartig. Wir sind, die wir in Indien gewesen sind, durch die Jahre oft in Tempeln gewesen. Das ist so was von traurig. Wenn du Traurigkeit, wenn du Depression kriegen willst, geh in einen hinduistischen Tempel oder einen buddhistischen Tempel, wirklich. Da wirst du betrübt, du willst raus und dann willst du singen. Deswegen sagt Jesus zu der Samariterin, du musst im Geist beten. Warum? Weil Gott weiß das. Gott ist Geist, er muss im Geist angeben. Er ist nicht sichtbar. Wir werden später hoffentlich, ja, ein paar Minuten haben wir noch, Paulus' Geschichte dazu in Athen, wo die Eloquenten waren, oder? Es war wie Heidelberg hier in Deutschland. Und Paulus, passiert genau dasselbe, es ist interessant. Komisch, Ich erlebe viele Dinge in der Bibel, in der Welt, aber wenn ich die Bibel lese, verstehe ich, warum ich das so erlebe, wie ich es erlebe. Die Bibel bestätigt das. Und ich bin wirklich selten in meinem Leben so traurig gewesen, als in Hindu-Tempeln. Tausende von Göttern, von Menschen geschaffen. Stell mal vor, es ist, als ob hier in Europa, stell vor, deine Mutter ist schwer krank, krebskrank. Der Chirurg erkennt das zur rechten Zeit, schneidet alles ganz sauber aus und 6 Monate später hast du deine Mutter wieder. Und sie ist frei von Krebs, nicht Schwiegermutter. Also da wäre wohl ein bisschen anders vermutlich. Aber du hast, ich bin viel zu ehrlich, ne? Du hast deine Schwiegermutter wieder. Sie ist gesund. Und du bist so, und du bist so dankbar. Du nimmst dir dein 600er Mercedes, fährst zu MHH, fragst unten Station so und so viel. Ja, nee, den Chirurg wollte ich nicht sehen. Ich wollte zu OP-Saal. Und du gehst ins OP-Saal rein, kniest dich hin und legst die Skalpelle auf dem Bett aus und fangst an anzubeten, diese Skalpelle und das Bett und das Licht da drüber. Und oder gehst du zum Chirurg und fällst auf deine Knie und küsst ihn die Füße und sagst Danke. Welches ist vernünftig? Welches ist intelligent? Das Erste, ne? Ist doch klar. Markus ist kein Fußballer. Doch, er liebt Fußball. Ja, ich glaube, ich darf es sagen. Er ist kein Fußballer, aber er liebt Fußball. Er hat das gelernt. Er hat gelernt, seitdem er sich bekehrt hat, hat er gelernt, dass was gut ist. Er kann das jetzt unterscheiden vom Bösen. Er liebt Fußball. Und er kommt zu mir und sagt, Peter, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich sage, was denn? Ja, Brasil. Ich sage, ja, die haben Sahne gespielt. Sag, wie Menschen vom anderen Planeten. Nee, das meine ich nicht.
Ja.
Hast du die gesehen, die ganze Mannschaft, mittendrin auf dem Fußballplatz, auf ihre Knie, mit ihren T-Shirts, Jesus liebt dich? Mann, das haut mich um. Das haut mich um. Und das geht um die ganze Welt, Geschwister. Und mir ist das egal, ob 60% oder 70% davon Katholiken sind. Ich liebe das, Menschen zu sehen auf ihren Knien vor Gott. Und wenn ich an meinen Papa denke, wisst ihr, wie ich ihn sehe? Auf seine Knie. Mein Papa hat sich immer hingekniet beim Gebet. Das ist nur was Äußeres. Das macht ihn nicht frommer. Das meine ich gar nicht. Aber es ist ein Ausdruck, eine innere Haltung. Bist du jemals auf deine Knie gewesen? Wir können alle unsere Hände, ich bin auch dafür. Ich bin auch, von mir aus kann es hier noch ein bisschen mehr, was Anbetung betrifft. Bewegung hineinkommen. Freiheit und Freude in Christus. Freiheit, bitteschön, nicht Kontrolle. Wir sind alle so fromm und geistlich, wir wollen alles kontrollieren. Kontrollieren tut Gott. Hier soll der Heilige Geist kontrollieren und nicht Menschen. Und solange es im Geist ist, ist es okay. Auch ein Wort der Ermutigung. Aus der Gemeinde heraus. Kein Problem. Solange es vom Herrn ist und mit der richtigen Herzenshaltung getan, ist es okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich hin? Auf die Knie. Aber auf die Knie gehen, wo sind die denn? Wo ist diese Bewegung, die es jetzt gibt, wo alle auf die Knie fallen? Auf die Knie vor unser Schöpfer. Nicht vor dem Computer. Oh, ne? Oder der Mensch, wir beten Menschen an. Das ist Humanismus, das ist eine Religion. Humanismus ist Religion. Und es klingt unheimlich schön, selig ist es, wirklich, es geht ab. Und wir können, wenn wir nicht aufpassen, uns sehr schnell täuschen von Humanismus. Das ist eine der mächtigsten Religionen in der ganzen Welt, Menschenanbetung. Und deswegen sagt Jesus, nenne keinen Mensch Vater. Und derjenige, der sich Vater nennt, ist einer der größten unter den Humanisten. Beobachtet es. Es stimmt auch alles. Stellt sich zu den Ordnungen. Aber er wird angebetet. Paulus ist nun in eine ähnliche Situation. Da haben wir 5 Minuten zu. Paulus, oder haben wir 7? Wie groß ist die Gnade? Also ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Gesetz predigen hier, damit die Gnade größer wird, dass ich eine Viertelstunde länger predigen kann. Also, wo wollte ich hin? Ich wollte nach Athen, und Athen finden wir in die Apollos-Geschichte, die Apostelgeschichte, Kapitel 17. Da ist unser Bruder Paulus auf Achse, und er ist schon überall gewesen. Er ist in Beröa gewesen und er kommt nach Athen, und von da aus geht er nach Thessaloniki und verkündigt das Evangelium. Tag ein, Tag aus. Er landet im Knast, er wird ausgepeitscht. Ne? Aber er ist immer dabei, so wie wir. Wenn wir ausgepeitscht werden und gesteinigt werden und in den Knast da fragen wir nicht Gott, warum lässt es du es, und sagen, Herr, ich danke, es ist dein Wille, wir machen weiter. Man, gut, dass wir so sind, wie wir sind, oder? Also, Athen, Paulus, von Beröa nach Athen. Als aber Paulus in Athen, Vers 16 von Kapitel 17 von der Apostelgeschichte, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Seht ihr wieder diese Traurigkeit, die hat er erlebt. Er war so betrübt. Warum? Da kam doch, ich glaube, Aristoteles und Sokrates. Wen gibt es noch? Die kamen alle her, in dieser Uni haben die studiert, da auf Mars Hill. Da 100 Meter über Athen. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, das waren wieder zwei Gruppen, die Epikureer glaubten, dass beide glaubten nicht an der Ewigkeit. Leben nach dem Tod war bei denen tabu, wie es bei vielen Intellektuellen ist. Ne? Also Athen hatte damals angeblich 3000 Tempeln und Shrines und, wie heißen das, Anbetungsstätte. Also es waren nicht alle Tempeln, es waren aber auch Anbetungsstätte. 3000 in Athen zu allen verschiedenen Göttern. Also es war nicht nur eine Stadt voller Menschen, die eloquent waren, die hochintelligent und begabt waren, was Intellekt betraf, aber sie waren auch sehr religiös. Die haben sogar gesagt, dass wenn man junge Menschen bilden will, dass Bildung nur im Zusammenhang mit Religion laufen kann. Das ist schon mal eine Erkenntnis, die die Regierung eigentlich nötig hätte, oder? Und die Epikureer glaubten, wie auch die Stoiker, nicht an ein Leben nach dem Tod. Aber sie hatten zwei verschiedene Lebensphilosophien. Die Epikureer glaubten, immer die Lust Raum geben. Das Leben genießen bis zum geht nicht mehr. Und die Stoiker haben geglaubt, Zucht, Selbstdisziplin. Du musst deinen Körper im Griff haben. Das ist Freiheit. Freiheit ist nicht Lustraum geben, sondern Freiheit ist Selbstdisziplin. Und über Selbstdisziplin wärst du Freiheit. Letzten Endes, ja, alte Buddhisten, oder? Es gibt nichts Neues. Das steht auch hier im Text. Einige Philosophen, aber Epikureer, stritten mit ihm und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwärzer sagen? Andere aber... Schwätzer. Ich dachte, Paulus sei Afrikaner gewesen. Es sieht so aus, als wolle ihm fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Aeropark. Das ist Mars Hill. Also wie gesagt, über 100 Meter hoch über den Rest der Stadt. Und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst. Denn du bringst etwas Neues vor unser Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Also das war damals, dass alles neu, alles was neu war, war in. Es war interessant. Die Aufmerksamkeit auf sich gerissen. Und Wahrheit war neu. Denn sie waren auf der Suche. Und Wahrheit war neu. Ich sage aber, wenn Wahrheit Wahrheit ist, dann ist Wahrheit alt. Denk mal darüber nach. Nicht, weil ich alt bin. Gott sagt, es ändert sich gar nichts. Es bleibt alles. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Denk mal darüber nach, wenn Leute kommen mit ihren neuen Erlebnissen. Ich hatte jemanden gehabt, der hat mir gesagt, Bruder, unbedingt, da gibt es was Neues. Ich lege dir die Hände auf und du wirst lachen und lachen und lachen und lachen. Und da habe ich gesagt, ich wusste, dass es kommt, weil ich wusste, mein Bruder hängt da. Und sind unsere Brüder, hängt in diese Sache drin. Und ich habe ihm gesagt, du, Ken, sagte ich zu ihm, weißt du was, ich liebe und schätze dich vom ganzen Herzen, du bist ein feiner Kerl. Wir sind uns nah und ich möchte nicht, dass etwas zwischen uns kommt. Aber du kannst mir ruhig die Hände auflegen und mit mir beten. Aber weißt du, ich möchte dir sagen, seitdem ich mich bekehrt habe, lache ich. Da brauche ich keine besondere Salbung zu lachen. Ich habe schon immer gelacht. Seit meiner Bekehrung. Und ich kann nicht aufhören. Im Herzen lache ich die ganze Zeit. Ich war noch nie so fröhlich. Ich brauche keine zusätzliche Salbung. Als ich frei wurde, habe ich in meinem Herzen gelacht und seitdem bin ich voller Freude. Ich brauche keine zusätzliche Salbung. Es gibt immer was Neues in der christlichen Szene. Freude ist alt. Es hat nichts mit Toronto zu tun. Es hat etwas mit Jesus, etwas, was er am Kreuz getan hat. Damit hat es zu tun. Bitte lasst euch nicht voll labern mit dem ganzen Kram. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf den Aeropark und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ist das nicht schön? Was machen die Frommen?
Das sind Dämonen! Die Propheten haben sie niedergemacht, diese Götzen,
sagt er überhaupt nicht. Ihr seid sehr religiös, stimmt ja auch. Man sagt nur das, was aufgebaut, Geschwister. Wir sind so schnell dabei, andere fertig zu machen, damit wir uns erhöhen. Das ist der einzige Grund. Es geht überhaupt nicht um Gott. Ich habe recht. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen. Nicht eure Dämonenbuden. Heiligtümer angesehen und fand ein Altar, auf dem stand geschrieben, den ungekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Wisst ihr, was er gesehen hat? Er hat nämlich den Tempel zu Aphrodite gesehen. Und was da abgegangen ist, wissen wir doch alle, oder? Das ist die Erotikshow gewesen, mit all dem, was dazugehört. Das war Pornografie vom Pursten. Und in Hinduismus ist es genauso. Du siehst all diese Götter. Du kannst gehen nach Indien und dir den ganzen Kram angucken. Also klarere Pornografie findest du nirgends als in Indien. Zugelassen. Von aller Welt, Kinder gucken sich das Zeug an. Und das geht so weit, es ist nicht nur Mann mit Frau und Frau mit Frau und Mann mit Mann, sondern es geht Tier mit Mensch und Mensch mit Tier. Ist alles da, in den Tempeln. Das hat er gesehen. Aphrodite. Bacchus. Naja, was bei Bacchus abgeht, das wissen wir, oder? Oder seid ihr schon bei Bacchus gewesen, Alistair Meile? Der hat gefressen und gesoffen. Das ist Bacchus. Die Lust rauslassen. Immer schön, ne? Frei. Alles, was Bock macht, das ist Bacchus. Und deswegen nennt man auch die. Die erkundigen sich, die Heiden. Und dann gab es Zeus. Ne? Das sind unsere Bodybuilding-Studios. Zeus war der Krieger, der Mächtige, der Große, der Muckis hatte. Aufbau und dann einölen. Das hat er gesehen und zu diesem Ganzen sagt er, eure Heiligtümer. Es ist ja, sind ja deren Heiligtümer. Aber es gibt da einen Gott, einen Tempel, das habt ihr zu diesem unbekannten Gott, den Gott, den ihr noch nicht gesehen habt. Und das Wort unbekannt ist hier im Urtext Agnos. Der Unsichtbare, derjenige, den ihr noch nicht gesehen habt oder erkannt habt, zu dem Gott, den wir nicht kennen, den ihr nicht kennt. Gott, der die Welt gemacht hat und sagt, hier, diesen Gott, den bringe ich euch. Ihr habt schon Tempel gemacht, Gott hat das Ganze vorbereitet hier und jetzt erzähle ich euch von diesem Gott. Und oh Mann, das gibt's nicht, aber es ist vorbei. Lies mal. Hier in Vers 24. Die Größe Gottes stellt er im Mittelpunkt. Wie groß. Da, wo die anbeten, da, wo Menschen gebunden sind, da, wo sie sich materielle Dinge hinknien, was tut man? Man sagt denen nicht, hier, was machst du da, Nachbar? Du betest ja dein Auto an. Nein, man sagt denen, ich hab viel Besseres. Viel Größeres. Ich habe Freiheit. Freiheit bedeutet nicht sündigen, sich der Sünde nicht hingeben, den Trieb. Freiheit ist Reinheit. Gott ist groß und herrlich. Und dann in Vers 25 spricht er über die Güte Gottes. In Vers 26 die Ordnung und die Herrschaft Gottes in der Gnade. Und so weiter. Bis hin zu Vers 30 stellt er sein Gott dar. Und dazu sind wir da. In diese Welt voller Menschen, die materielle Dinge anbeten. Das Vergängliche. Das, was gefressen wird von Wurm und von Motte. Unsere Klamotten. Ich lade euch ein, heute Abend in Geist und in der Wahrheit anzubeten mit Dagmar und Markus Egger und Willi on the bass. The drums is, I don't know, Toby or Harry and I don't know who else. Herzlich eingeladen, heute Abend den lebendigen Gott anzubeten. Es tut mir leid. Die letzten 10 Minuten, es tut mir nicht leid. Dann, ich habe euch auf unzulängliche Weise gesagt, dass das erste Gebot wunderbar ist. Es sagt uns, wir sollen uns den Vergänglichen nicht hingeben. Denn wenn wir das Vergängliche anbeten, Geschwister, wir binden uns an das Vergängliche. Wer anbetet, der bindet sich. Hebet eure Augen auf über den Bergen. Von daher kommt eure Hilfe, da ist euer Gott. Paulus sagt, ob ich lebe oder sterbe, ist Christus. Herr, wir danken dir. Hilf du uns als Gemeinde. Vergib du mir, dass ich so schwach bin in der Verkündigung, dass ich meine Brüdern und Schwestern das Wort Gottes nicht so bringen kann, wie ich sollte. Aber dein Geist ist ja da. Und dein Geist kann aus meinem Müll etwas Gutes machen, Herr. Und wir bringen dir diese Zeit zusammen, die Verse, die wir gemeinsam gelesen und betrachtet haben. Und wir bitten dich, Herr, schenk, dass das Gute bleibt in unser Herzen und dass ein tiefes Verlangen entsteht, den lebendigen Gott anzubeten, in Geist und in der Wahrheit. Und dass wir das tun aus Liebe heraus, aus Dankbarkeit. Ja, du hast das verdient, dass wir dich anbeten. Paulus sagt, das einzige Opfer, was Gott gebührt, ist ein Leben, das Gott anbetet. Ein lebendiges Opfer. Wir bitten dich, Herr, hilf du uns. Befreie du uns von Religion. Wir wollen nicht sein wie Menschen in Athen. Wir wollen im Geist wandeln, in der Freiheit. Wir danken dir, dass du uns befreit hast durch dein Blut, Jesus.